Ja, wir wollen das ein bisschen vertiefen. Das machen wir mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Herr von Lucke, Ihnen einen schönen guten Morgen. Also es war viel los in dieser Woche. Lassen Sie uns mal vorne anfangen und das Ganze ein bisschen aufarbeiten. Aus dem persönlichen Gestaltungswunsch wurde die Lifestyle-Freizeit. Dafür gab es dann viel Kritik und zack, war die Idee wieder vom Tisch. Hätte die Union da nicht inhaltlich auch so ein bisschen mehr dagegenhalten können?
Naja, die große Frage ist ja, inwieweit man durch rhetorische Querschläger bzw. Fehlschläge ein gutes Projekt kaputt macht. Natürlich gibt es allgemein ein Bewusstsein in der Bevölkerung, dass man in Zeiten, in denen zum Teil zu wenig Arbeit genutzt wird bzw. Menschen in Arbeitslosigkeit gehen bzw. nicht mehr arbeitstätig sind, ich denke auch an Rentner, die eigentlich noch arbeiten wollen, dass dort wieder mehr gearbeitet werden könnte. Wenn man es aber verbindet mit einem harten Begriff wie Lifestyle-Teilzeit, der vor allem Menschen trifft, ich denke an alleinerziehende Frauen, die gar nicht in der Lage sind, zum Beispiel, weil sie keine Kita-Plätze haben, mehr zu arbeiten, dann verprellt man einen erheblichen Teil, dann zieht man etwas zurück, was vom Ansatz her vielleicht gar nicht falsch war, weil zum Teil tatsächlich mehr Arbeit geleistet werden müsste. Aber das war insofern ein Rohrkrepierer für die Union und natürlich eine Steilvorlage für die SPD, die in dieser Hinsicht dann dagegenhalten konnte.
Aber das ist ja wirklich ein ganz spannender Punkt, denn Bundeskanzler Merz hat ja immer wieder gesagt, wir müssen Debatten führen und eben auch mal Dinge ausdiskutieren. Und gerade der kommende Bundesparteitag der CDU wäre ja auch eigentlich so gesehen eine gute Gelegenheit. Jetzt folgen aber zügig die Wahlen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Im nächsten Jahr liegt der Bundesparteitag vor den Wahlen in NRW. Also laufen wir so jetzt nicht Gefahr, dass aus Angst vor den Wahlen eben von vornherein nötige Reformdebatten eigentlich gar nicht mehr geführt und kaputt gemacht werden?
Ja, absolut. Das ist das große Problem in diesem Jahr und das hat einen zentralen Grund. Beide Parteien in der Regierung, CDU, CSU und SPD, sind in sich so schwach, dass sie allergrößte Sorge haben, ihre ohnehin so geschwundene Wählerklientel noch weiter zu verringern. Übrigens eine Klientel, die vor allem bei den Älteren liegt. Da ist dann die Sorge besonders groß, dass man mit einem guten Rentenprojekt, was allerdings vielleicht dann auch den Älteren mehr zumuten würde, um den Jüngeren Entlastung zu geben, dass man damit genau die wenigen verbliebenen Wählerinnen und Wähler noch verprellt. Und das war, glaube ich, auch das Kernproblem dieses Aufschlags der Union. Man hat ja das Projekt nicht seitens der SPD primär abgeräumt, sondern aufgrund der Kritik in den eigenen Reihen. Es waren die Wahlkämpfer und Wahlkämpferinnen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die gesagt haben, mit einem solchen neoliberalen Aufschlag, der die Menschen nur ängstigt und verprellt, werden wir es nicht schaffen. Also es kommt darauf an, die Waage zu halten zwischen einerseits notwendigen Reformen, die der Wirtschaft mehr Spielraum verleihen und auf der anderen Seite nicht den Eindruck zu erwecken, man geht tatsächlich mit der Abrissbirne an soziale Errungenschaften heran.
Auch da wollen wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber zunächst ganz kurz vielleicht noch einen Blick auf die Grünen, denn so lautet ja der Vorwurf, auch dort habe man bewusst auf das Missverstehen gesetzt. Haben Sie den Eindruck, dass solche Reaktionen dann auch zu sehr emotional aufgeladen sind?
Naja, wir müssen uns bewusst machen, es ist ein Wahlkampfjahr. Es geht für alle Parteien um eine Menge. Wir müssen uns klar machen, gerade in Württemberg, Baden-Württemberg, ist die Wahl ja von zentraler Bedeutung, auch für die Grünen. Es ist das einzige Bundesland, in dem die Grünen den Ministerpräsidenten stellen. Sie kämpfen natürlich, dass Cem Özdemir jetzt den Vorsprung aufholt, den die CDU noch hat. Und insofern ist ein so missratener Aufschlag der Union natürlich eine Steilvorlage. Also ja, Debatten müssen geführt werden. Sie brauchen aber die erforderliche Sensibilität. Und wenn man auch daran erinnern darf, es ist ja der Wirtschaftsrat der CDU e.V. gewesen, eben eine Lobbyvereinigung, gar nicht ein Teil der CDU im Kern, der dann besonders ins Kontor geschlagen hat, auch mit Vorschlägen beispielsweise den Zahnersatz nicht mehr über die Kasse zu bezahlen. Das sind schon Vorschläge, die dann ins Mark gehen und die den Menschen Angst machen. Das sollte man nicht tun. Es muss also eine Ausgewogenheit geben, sonst gehen die Konkurrenten, in dem Falle auch die Grünen, natürlich zentral auf einen solchen Vorschlag mit ihrer Kritik ein.
Sie haben weitere Vorschläge angesprochen, für die Union in der Kritik steht. Bundesarbeitsministerin Baas, auch das haben Sie eben angedeutet, spricht bei diesen Vorschlägen von der Abrissbirne für die Rechte von Arbeitnehmern. Hat sie denn da so gesehen auch wirklich einen Punkt oder wäre es nicht vielleicht sinnvoll gewesen, ein Regal drunter zu gehen?
Ja, in der Tat. Die SPD hat das ganz große Problem und Frau Baas ganz speziell. Ich erinnere auch andere Begriffe wie Bullshit, die sie dem Kanzler entgegenschleuderte, dass umso radikaler sie ihre Kritik übt, umso deutlicher natürlich andere Parteien, die ganz links stehen, die Linkspartei, beispielsweise deutlich sagen können, ja, dann setzt es doch auch um. Also das Problem, das Dilemma einer SPD und speziell von Frau Baas besteht natürlich darin, dass umso heftiger sie die CDU kritisiert, sie sich rechtfertigen muss, dass sie mit einer solchen CDU an der Regierung ist. Also die SPD ist durchaus gehalten, Kritik zu üben. Sie muss sich ja auch profilieren. Also wenn die Vorschläge der Union ins Kraut schießen, vor allem mancher Verbände, dann muss sie das klar benennen. Aber sie muss natürlich auch kenntlich machen, dass sie weiter eine Reformbereitschaft hat. Andernfalls ist nicht erklärlich, warum sie in der Regierung bleibt. Und dann treibt sie die Wählerinnen und Wähler eher beispielsweise der Linkspartei zu.
Was bedeutet das denn für die CDU und die SPD, wenn diese Debatten rhetorisch eben immer in Richtung sozialer Konflikte geführt werden? Also eben zum Beispiel Arbeit versus Kapital, weil man sagt ja auf der einen Seite bei der SPD auch, wir brauchen ein neues Verhältnis zu den USA. Schaut man sich da vielleicht gerade so ein bisschen was ab?
Ja, man muss sich fragen, ob man sich vor allem die Konfliktneigung in fataler Weise anschaut. Sie bringen ja den entscheidenden Punkt genau zur Sprache. Es war früher die große Leistung der beiden Volksparteien von CDU, CSU und SPD gemeinsam, das Verhältnis von Kapital und Arbeit auszutarieren. Also deutlich zu machen, dass es nur eine Win-Win-Situation sein kann. Es müssen beide davon profitieren. Es muss auf der einen Seite eine Bereitschaft geben, den Staat wirtschaftlich stärker zu machen. Wir stehen global unter dem enormen Druck. Wir haben das in dieser Drastizität noch nie erlebt. Sowohl eines Donald Trump, der uns mit Handels- und Zollvorschriften drangsaliert, wie auch Chinas, die uns seltene Erden vorenthalten. Da braucht es mehr Spielraum für die Wirtschaft, beispielsweise über günstigere Energie. Aber auf der anderen Seite braucht es auch die Ausgewogenheit im Sozialen. Nur wenn beide Parteien, SPD und CDU, CSU, sich gegenseitig den Raum lassen und sich nicht so fundamental kritisieren, wie es zum Teil passiert, wird es zu Reformen kommen. Ich befürchte aber das Gegenteil. Wir erleben, dass in diesem Wahlkampfjahr, Superwahlkampfjahr, auch in der Regierung von CDU, CSU und SPD der kürzeste Nutzen überwiegt, dass man vor allem jetzt besonders austeilt, weil man Sorge hat, bei den so wichtigen Wahlen im März schon wieder zu verlieren. Und dann wird es diesen Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit nur schwerlich geben.
Erklärt uns der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Herr von Lucke, ganz lieben Dank Ihnen für diese Einordnung heute früh. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Dankeschön.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch, lieber Herr Schüler.